Wir kennen sie alle, die vielen Weisheiten und Ratschläge, die existieren rund um Geldanlage und Börse. In der heutigen sehr besonderen Folge mit der ikonischen Zahl 100 wollen wir mal einen Blick werfen auf all die verschiedenen Weisheiten und Mythen, die sich um so manche dieser gut gemeinten Regeln ranken.
Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK Bank.
Herzlich willkommen zur 100. Folge Mikro trifft Makro. Die heutige Folge nehmen wir schon Ende Juni auf. Die Fußball-EM ist noch in vollem Gange und bei mir ist der Chefvolkswirt der DK Bank, Dr. Ulrich Kater. Hallo.
Zum 100. Mal. Hallo.
Zum 100. Mal hallo. Genau so ist es. Ja, 100 Folgen, Herr Kater. Hätten Sie sich das vor gut 4 Jahren träumen lassen, dass Sie mal so zum Podcaster werden, quasi zu, ja, kann man fast sagen, zu einem der bekannteren Finanzpodcaster Deutschlands. Ich meine, so ehrlich muss man sein, wir sind regelmäßig in den Charts der Podcast-Charts, also unter den Top 50 im Bereich Wirtschaft immerhin. Da schaffen wir es immer mal rein. Ist ja schon auch irgendwie eine Leistung, die wir da geschaffen haben in den letzten 4 Jahren.
Wenn Sie damit meinen, dass wir sowas Ähnliches wie ein Hidden Champion in der Podcast-Branche sind, dann ist mir das sehr sympathisch. Schließlich hatte jede Sparkasse auch so einen Hidden Champion im Geschäftsgebiet. Dann, wenn dann mit unserem Podcast noch einer dazukommt, würde das sehr gut passen. Die Business-Podcast-Branche hat bestimmt auch noch ihre eigenen Besonderheiten und dass wir da vorne mitschwimmen, das finde ich toll.
Ja, ich finde es auch wirklich klasse. Und zur 100. Folge wollten wir ja auch so ein bisschen zeitgemäßer werden. Das hatten Sie ja insbesondere auch mal so angekündigt, schon in einer der letzten Folgen. Da haben wir uns überlegt, wir machen das jetzt schon so lange zusammen, dass wir jetzt im Podcast einfach zum Du übergehen. Ja, und falls noch nicht große Proteste kommen, die uns sagen, wir sollen uns trotzdem weiter sitzen, dann heißt es aber ab der 101. Folge von Mikro trifft Makro nicht mehr Sie, Herr Kater, sondern Du, Herr Kater.
Darauf werde ich dann antworten, Dirk, das haben Sie aber jetzt schön gesagt. Wie in der Oberstufe.
Genau.
Wobei, ich bin mir nicht sicher, ob nicht das Sie auch wieder eine Renaissance erleben wird. Denn schließlich wird ja alles rund um uns herum ein bisschen konservativer.
Ja, das auf jeden Fall. Und 100 ist ja am Ende auch nur eine Zahl, die ja die große weite Welt eigentlich gar nicht interessiert. Also ob wir jetzt 100 oder 101 haben, die Welt dreht sich ja einfach weiter. Und das ist ja bei allen anderen Sachen irgendwie auch so, aber wir hängen ja trotzdem an diesen runden Zahlen. Das hat man auch an der Börse so. Also die 18.000er Marke ist ja sowas beim DAX zum Beispiel oder sowas. Diese runden Werte, die sind ja irgendwie schon wichtig für uns.
Ja, für uns im täglichen Leben ja, aber an der Börse kann man sagen, nein. Null und nochmal null zum Quadrat wichtig für die fürs tägliche Geschehen an der Börse. Wir haben dieses Dezimalsystem. Ich weiß nicht, ob das mit unseren 10 Fingern zu tun hat. Also lass uns die Zehnerzahlen und ihre Potenzen eben als so als Bojen im endlosen Meer der Zahlen erscheinen. Und das wäre ja eigentlich auch für die Börse zu erwarten, weil ja hier auch die menschliche Psychologie eben so wichtig ist. Aber ob ein Kurs eine runde Marke erreicht, die 100 oder auch die 1000, das steht vielleicht in der Zeitung hinterher, aber den Börsianern ist das gerade mal egal. Die Aktienstrategen haben zwar auch oder glauben auch an die Kraft von Kursmarken und Kursniveaus, aber hier jetzt nur die Nullerzahlen zu verwenden, das ist ihnen zu einfach. Diese runden Zahlen reichen auch nicht, um das tägliche Geschehen zu interpretieren, weil eben nicht jeden Tag irgendeine Nullerzahl durchstoßen wird. Aber wie gesagt, Kursniveaus sind trotzdem ganz, ganz wichtig und die Aktienstrategen haben da eine ganze Wissenschaft draus gemacht, die sogenannte Charttechnik. Das ist ein riesiges Feld, wo aus aktuellen Kursformationen die künftige Kursentwicklung abgeleitet wird. Und da gibt es also Kilometer an Literatur, kann man ganze Lehrstühle gründen mit sozusagen. Der Erfolg ist aber begrenzt. Also ich kenne kein Portfolio, was ausschließlich nach solchen technischen Kriterien gesteuert wird, was erfolgreicher ist als der Gesamtmarkt. Bei dieser technischen Analyse habe ich so manchmal das Gefühl, der Spruch von Oliver Bierhoff, nachdem also Statistiken ja dazu da sind, gebrochen zu werden, trifft auch so ein bisschen auf die technische Analyse zu. Also wenn der Kurs dann einmal aus der Formation ausgebrochen ist, dann gibt's halt eine neue Formation. Ne? Also es ist definitiv auch kein Rezept für den schnellen Reichtum. Und damit bin ich schon mal bei meiner ersten Börsenregel. Die Aktienmärkte sind nicht dazu da, dich schnell reich zu machen, sondern sie bieten über längere Zeiträume einfach mehr Renditen als die anderen Anlagen. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen sperrig, aber in Wahrheit ist das die einzige und ultimative Börsenregel, die man als privater Anleger eigentlich nur beachten muss. Und weil das jetzt so sperrig ist, machen wir das Ganze noch ein bisschen mit Börsenfantasie oder mit Börsenpoesie. Schneller Reichtum an der Börse ist Glück. Geduldiges Investieren ist Verstand. So, und damit können wir eigentlich zu dem Thema jetzt aufhören.
Ja, super. Da haben sie mir direkt das Ganze gesprengt und deswegen gehe ich auch wieder zum Sie über jetzt. Also, nee, aber Spaß beiseite. Wir wollten diesmal nicht über die Märkte reden, sondern so ein bisschen auch mal tatsächlich auf diese Börsenregeln draufschauen, die es da gibt. Und da haben uns tatsächlich ganz viele Zuschriften erreicht aus der Zuhörerschaft. Das freut mich natürlich, dass wir hier jetzt so viel Resonanz auch bekommen haben, denn das hat mir einerseits die Arbeit ein bisschen erleichtert. Der Podcast hat sich quasi von selbst geschrieben. Dafür schon mal vielen Dank von meiner Seite. Wir schauen jetzt mal, wie viele wir davon schaffen und ich habe mal versucht, die so ein bisschen zu sortieren nach Wichtigkeit oder auch vielleicht Interessantheitsgrad. Und dabei ist mir aber aufgefallen, dass einige der Weisheiten vielleicht auch so aus der Zeit stammen, als an der Börse ja noch physische Waren gehandelt wurden. Also insbesondere sowas wie Sell in May and Go Away, könnte man ja sagen, naja, der Bauer hat halt seine Ernte schon verkauft an der Börse und kann sich jetzt quasi um die anderen Dinge kümmern. Um den Verkauf der Ernte braucht er sich eben nicht mehr zu kümmern.
Nee, ist eigentlich nicht so. Natürlich hatten wir im Agrarbereich auch viele Vorläufer vom heutigen Börsenhandel. Insbesondere auch der Markt für Derivate ist dort entwickelt worden. Das heißt also, heute schon einen Preis festzusetzen für Dinge, die erst in der Zukunft geschehen, ist ja gerade beim Ernten und bei dem Vorbereiten, Investieren für diese Ernte schon ganz wichtig. Aber der Börsenhandel ist und das moderne Börsenwesen mit Wertpapieren ist eigentlich im 16. Jahrhundert entstanden und zwar eben mit der Entwicklung der Weltwirtschaft damals. Damals ging es los, die Aussendung von Flotten für den Überseehandel, das war ein unglaublich riskantes Unterfangen für die, die das Ganze finanziert haben damals. Entweder nach 2 Jahren kamen ungeheure Reichtümer zurück oder gar nichts. Und was lag dann da näher, als dass eben die Kaufleute sich dann zu einer Gesellschaft zusammentaten, um eben diese Risiken zu vermindern oder zumindest zu teilen. Und die Anteile an diesen Gesellschaften konnten dann gehandelt werden. Und es war eben vor allen Dingen dieser Handel selber, der dann anfing, seine eigenen Gesetze aufzuweisen. Dieses Handeln von Gesellschaftsanteilen, ja, heute würde man sagen, das war eine Finanzinnovation, was wir ja im Finanzsektor immer wieder erleben, solche neuen Techniken, wo viele Leute ja sagen, das sei Teufelszeug, viele Leute sagen ja, der ganze Finanzsektor ist Teufelszeug. Ist er ja manchmal auch, aber eher in den wenigen Fällen. In den allermeisten Fällen dienen solche Fortschritte bei der Finanztechnologie ja einem realen Zweck, einem Zweck, der uns in der realen Welt begegnet und zwar in sinnvollen Dingen. Ohne die Aktie und ohne die Börse hätte es den Welthandel damals nicht gegeben und damit wären wesentlicher Treiber unseres Wohlstandes, erstmal damals, aber in der Entwicklung auch heute dann, unseres Wohlstands und auch des Wohlstandes der Handelspartner, wenn man jetzt mal von vielen unfairen Praktiken absieht, die natürlich von denen der Handel befreit werden musste, das wäre sonst verhindert worden. Insofern ist eben die Entstehung der Börse auch der Ursprung dieser Börsenregeln und der Dinge, die dabei eben auftraten, über die wir heute sprechen.
Ja, dann starten wir doch mal rein in die Börsenregeln, Weisheiten, Mythen und Begriffe, die wir uns da jetzt mal rausgesucht haben. Und als erstes habe ich mir so etwas rausgesucht, was auch ganz gut zu unserer Folgennummer passt. Und zwar heißt es: Das Schöne an den Aktien ist, dass man 1000% gewinnen kann, aber höchstens 100% verlieren. Ich finde, das klingt immer so ein bisschen despektierlich gegenüber den Menschen, die vielleicht mal Geld verloren haben an der Börse. Aber am Ende fasst eigentlich das ganz gut das Anlegen an der Börse zusammen, weil die Fantasie nach oben ist natürlich das, weswegen man überhaupt vielleicht an der Börse investieren möchte.
Ja, also das spricht nämlich die Urängste an. die Urängste von konservativen Sparerinnen und Sparern, und die Sparkassen haben viele konservative Sparerinnen und Sparer, und diese Urangst lautet natürlich, Hilfe, das Geld ist weg. Was habt ihr mit meinem Geld gemacht? Und das ist ja auch der Charakter der Aktie, das muss man ganz klar sagen. Die Aktie stellt Eigenkapital dar. Eigenkapital trägt in der kapitalistischen Wirtschaftsordnung das volle Risiko einer unternehmerischen Aktivität. Auf einer der ersten Gesellschafterversammlung der Aktiengeschichte, also eben in diesem 16. Jahrhundert, wurde die Ostindische Kompanie gegründet, und da wurden die Anteilseigner vom Versammlungsleiter noch begrüßt mit den Worten, willkommen meine Herren Abenteurer, um eben diesen Charakter deutlich zu machen, entweder das Schiff kommt mit unermesslichem Reichtum und Gold zurück oder gar nicht. Und in der Wirtschaft ist es dabei geblieben, es kann viel schief gehen. Das ist nun mal so, die Zukunft ist unsicher. Es können sogar gute Geschäftsmodelle, die heute gut sind, durch irgendeinen äußeren Schock, keine Ahnung, Unfälle, Naturkatastrophen oder sonst was zum Opfer fallen, und dann ist eben das eingesetzte Kapital nicht mehr da. Oder hat es auch oft gegeben, betrüberische Gestalten, die sich da tummeln, können Gewinne vorgaukeln. Ich sage ja nur Wirecard. Also es gibt nicht nur 100, es gibt 1000 Möglichkeiten, wie eben ein Unternehmen bankrott gehen kann. Bankrott übrigens auch ein Wort aus der Frühzeit des Kapitalismus. Der kommt ja aus Oberitalien in der Renaissance. Damals hat man den Firmen, die pleite gegangen sind, sinnbildlich gesprochen den Firmenschreibtisch, die Banker zerschlagen. Ja, und aus dieser Bankerrotta wurde dann eben der Bankrott bei uns. Und vor dem fürchten sich eben alle. Dabei kann man aus Sicht der modernen Vermögensverwaltung sagen, es gibt eine todsichere Methode, wie man sich gegen diesen Bankrott schützen kann, sodass eben dieses Risiko für einen Aktienanleger heute kein Problem ist. Der Schutzmechanismus ist ganz einfach. Es ist die Streuung. Dass also eine Firma pleite gehen kann, das kann ja schon mal passieren. Dass aber 100 Firmen gleichzeitig die Grätsche machen, das ist also millionenmal unwahrscheinlicher. Und deswegen ist das dieses viel beschworene Risiko bei der Aktienanlage eben heute, wenn man eben in einen großen Korb von Aktien investiert, das Risiko ist nicht mehr, dass das eingesetzte Geld, mein Sparergeld, weg ist, weil das eben sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dass die ganze Börse verschwindet sozusagen, sondern das Risiko heute ist ein anderer Risikobegriff. Es geht dann darum, dass der Gesamtwert meines Korbes, eines gut gestreuten Anlageportfolios, dass der in der Zeit schwankt. Und diese Schwankungen, Wertschwankungen, die sind vorhanden, die sind bei Aktien jetzt auch stärker als bei anderen Anlageformen, etwa bei Renten oder beim Sparbuch. Aber auch hier gibt es eine gute Nachricht. Also langfristig, über Zeiträume von 10 Jahren und mehr, gehen die Aktienmärkte immer nur nach oben. Ja, das geht also auch nicht Richtung Null. Daraus leitet sich ja eben auch eine Börsenregel ab, die wahrscheinlich alle schon mal gehört haben und die auch dicht hinter meiner ultimativen ersten Regel von vorhin kommt, in der Wichtigkeit eben nicht alle Eier in einen Korb legen. Das ist ja auch so eine Börsenregel. So, eins muss man jetzt noch ergänzen. Gibt noch eine weitere Methode, wie man das eigene Investment vor dem Bankrott und Totalverlust eben schützen kann. Ja, und die liegt darin, dass man sich den Korb mit den Eiern bzw. mit den Anlagen regelmäßig eben gut anguckt. Gut gemanagte Fonds zum Beispiel schmeißen die schlechten Eier, also die schlechten Firmen, lange vor der Pleite aus dem Anlagekorb raus, und damit schützen sie die gesamte Anlage vor zu starken Kursverlusten, selbst von einzelnen Firmen. Aber das geht natürlich nur, wenn man sich täglich mit den Märkten, mit den Firmen und mit der Wirtschaft beschäftigt. Das ist wirklich eine tagesfüllende Angelegenheit, und dann auch mit den Beteiligten spricht. Und das ist eben die Aufgabe, das machen die Manager von aktiven Aktienfonds, und das verursacht natürlich auch Kosten. Aber man vermeidet eben, dass man irgendwas Schlechtes zu lange im Korb hat.
Dazu passt ja auch eine Regel, ich glaube, wir haben sogar mal eine Folge so genannt, die Börse ist keine Einbahnstraße. Also das ist irgendwie auch sowas, was man ja immer wieder mal hört. Also man muss schon damit rechnen, dass es auch mal nach unten geht. Langfristig, Sie haben es eben schon gesagt, wenn man auf die Aktienmärkte mal drauf guckt, den DAX-Chart ganz weit aufspannt sozusagen, geht es dann ja doch tendenziell immer nach oben wieder. Ja, nehmen wir mal eine Börsenweisheit, die irgendwie auch zum Thema Verluste wieder passt. Da wurde auch eine an mich herangetragen, nämlich Verluste begrenzen, Gewinne laufen lassen. Was steckt denn dahinter?
Ja, das ist einer der typischen Fehler. Ja, ganz klar muss man sagen, Fehler für Anfänger oder auch für Amateure beim Investieren an der Börse, dass eben eine Aktie, die gekauft wird, bei Gewinnen sehr schnell wieder verkauft wird. Also Gewinne werden sehr früh realisiert. Meistens viel zu früh, weil die Aktie eben weiterläuft, weil gute Aktien eben erhebliches Potenzial haben. Und Kursverluste umgekehrt, ja, die werden laufen gelassen, weil man meint, so diesen Verlust verhindern zu müssen, die Augen zuzumachen und nicht zu realisieren nach dem Motto, das erholt sich schon wieder. Aber diese Erholung, die steht oft in den Sternen, denn wenn ein Kursrückgang wirklich längerfristige Probleme eines Unternehmens widerspiegelt. Und auch hier ist wieder wichtig, dass man sich eben damit beschäftigt. Was geht da vor? Warum bewegt sich ein Kurs eben signifikant? Und wenn das eben längerfristige Probleme sind, dann geht das weiter mit den Kursrückgängen. Bei vielen Anlegern in Einzeltiteln, und deswegen ist es ja eben so schwierig für private Haushalte, sich einzelne Titel rauszusuchen. Bei vielen dieser Investments ist es ja so, dass der Anleger oft überhaupt gar keine Ahnung hat, erstens, was in den Kursbewegungen steckt, manchmal auch überhaupt, was das Geschäftsmodell des Unternehmens ist, wo man investiert. Denn wie gesagt, da gehört viel Zeit und Mühe dazu, die Amateuranleger eben nicht haben, entweder weil sie keine Lust haben und vor allen Dingen keine Zeit haben. Und dann wird man halt so von seiner Psychologie hin und her geworfen, gesteuert, und die sagt nun mal, kurzfristig kleine Gewinne sichern und langfristig große Verluste aussitzen. Und alles zusammen auf Dauer kann ganz schön teuer werden.
Ja, aber irgendwie fällt uns das mit dem Begrenzen der Verluste ja schwer. Also warum tun wir uns denn so schwer damit, diese Verluste, sag ich mal, frühzeitig auch als solche zu realisieren? Also ich brauche da nur mein eigenes Verhalten zu realisieren, denn ich habe da durchaus auch Erfahrungen gesammelt, dass ich Verluste zu lange habe laufen lassen, wo ich dann gedacht habe, na, hättest du es mal früher verkauft, dann hättest du weniger Verlust eingefahren. Weil richtig erholt hat sich dann auch nicht mehr.
Ja, das ist ein bisschen tricky. Das hängt mit unserer Psychologie, mit unseren Bewertungsmaßstäben zusammen. Und man hat festgestellt, also in den Untersuchungen, also wenn ich bei einer Aktie im Plus stehe, dann schmerzt mich ein Kursrückgang mehr, als wenn ich schon einen Verlust gemacht habe und es geht dann nochmal weiter runter. Und deswegen, weil dieser erste Fall für mich schwerer wiegt, realisiere ich ganz schnell meinen kleinen Gewinn, aber den Verlust, den lasse ich laufen. Das ist, wie gesagt, eine gefährliche Vermögensfalle. Die Profis, die setzen sich einen ganz klaren Stoppkurs, und wenn der unterschritten wird, egal wie knapp oder wie kurzfristig oder warum, dann fliegt die Aktie eben raus aus dem Portfolio. Jetzt sind wir hier wirklich mitten in der Psychologie der Finanzmärkte, der Finanzanlage. Die ist in den letzten Jahren, naja, schon auch Jahrzehnten, also 30 Jahre lang läuft das auch schon, die ist also sehr stark untersucht worden von Verhaltensökonomen und Psychologen, auch mit Hilfe von Experimenten. Und dabei ist nicht nur dieses Denkmuster, sondern viele, viele Denkfehler sind da zutage getreten, ja, gegen die man sich erstmal immunisieren sollte, bevor man aufs Aktienparkett geht und die ersten eigenen Aktien anfasst. Ich würde sagen, so viel zum Thema, der Mensch ist ein rationales Wesen.
Interessant finde ich aber, dass dieses ganze Verlustthema ja auch immer wieder auftaucht. Also vor allem die Vermeidung, wie kann ich es denn schaffen, Verluste zu vermeiden? Das ist ja immer so, das ist ja so ein Thema, was sich durchzieht. Und da kam eine weitere Börsenregel oder Börsentipp, kann man es ja fast nennen, ins Spiel. Und der heißt, greife nie in ein fallendes Messer, oder bisschen schöner hört sich es auf Englisch an, never catch a falling knife. In der Küche ist es absolut klar, was damit gemeint ist. An der Börse spielt es ja auch im Endeffekt darauf an, dass ich erstmal abwarten soll, wie weit fällt denn die Aktie. Aber irgendwann muss ich ja kaufen, wenn ich der Meinung bin, es ist eine Aktie, die gut ist, weil damit kommt ja auch so ein zweites Ding rein. Börse ist ja eigentlich ganz einfach. unten kaufen, oben verkaufen. Ne? Das klingt immer so leicht, aber so leicht ist es halt nicht.
Genau, wenn ich den Kurschart sehe, dann war es so einfach. Aber das ist eben kein Vergleich mit dem, was in der Zukunft passiert und was einem da eben die Psychologie für einen Streich spielt. Never Catch a Falling Knife, das spielt jetzt auf die Tatsache an, dass Kursrückgänge dann durchaus auch ausgeprägter sein kann, als man sich das vorstellt oder sich das wünscht. Und nur weil jetzt eine Aktie 20% billiger geworden ist, ist sie womöglich noch nicht billig. Wenn es Gründe gibt, warum es runtergeht oder wenn sie vorher zu stark bewertet war. Es setzen dann auch Eigendynamiken ein. Das heißt also, der Kursrückgang einer Aktie hat ohne irgendein anderes Argument schon für sich genommen Signalcharakter. Dann werden Schwellen nach unten gerissen, wo sich dann andere Marktteilnehmer einen Stop-Loss gesetzt haben, der dann gebrochen wird und dann eben weitere Verkäufe folgen und dann erstmal eine Lawine lostritt, die sich dann irgendwann totläuft, aber die halt länger laufen kann, als man das glaubt. Und deswegen ist es nicht sinnvoll, gleich am Anfang diese Lawine dann reinzukaufen, weil es eben dann nochmal runter geht. Und das Ganze trifft nicht nur bei einzelnen Werten zu, sondern eben auch bei Marktcrashes, wo der ganze Markt eben nach unten geht. Das läuft dann eben meistens in mehreren Wellen ab. Crash hat ja auch meistens einen Auslöser. Und der ist dann oft auch gar nicht der Grund, sondern es sind Ungleichgewichte, vielleicht zu hohe Bewertungen, die sich aufbauen und die erstmal abgebaut werden müssen. Und das ist jetzt in 2 Wochen noch nicht vorbei. Dann kommen eben diese Domino-Effekte und bringen weitere negative Entwicklungen mit sich. Also wenn der gesamte Markt rutscht, dann ist das schon ein ziemlich komplexes Geschehen und das braucht seine Zeit, bis es sich dann erstmal entfaltet und dann aber auch wieder ausläuft. Wobei man aber auch wirklich, Sie haben es gerade angedeutet, berücksichtigen muss, dass man beim Crash, wenn der ganze Markt runtergeht, dann schon einsteigen sollte. Denn das sind dann tatsächlich für den langfristigen Anleger die Zeiten, wo er sich eigentlich die Hände reibt, weil die ganze Börse wird nicht auf Null gehen. Die Welt geht nicht unter. Und wenn wir schon substanzielle Kursabschläge haben, kommt sicherlich auf das Niveau an und auf die Bewertung an, aber wenn das schon mal eine Weile gelaufen ist, dann sind es Kurse, die so schnell nicht wieder kommen. Das heißt also, die man tatsächlich sich dann auch sichern sollte. Da bietet sich natürlich auch so ein ratierlicher Einstieg an, dass man dann schon mal eine Tranche setzt. Wenn es dann noch weiter runter geht, sich Liquidität übrig behalten hat, um dann nochmal einzusteigen. Denn bei Crashes des gesamten Marktes hat sich gezeigt, dass der furchtbar ist, unsere Psychologie ganz schlimm mitnimmt, aber objektiv gesprochen nach spätestens 2 bis 3 Jahren auch wieder vorbei ist, ausgeglichen ist und dann geht es sogar dann in die nächst höheren Etagen wieder hoch. Und jemand, der eben dann da unten gekauft hat, der hat dann wirklich für die lange Frist sehr gute Basis für sein Vermögen und für die Rendite gelegt.
Genau, wie wäre das nochmal mit den Höchstständen? Die Höchstände von heute sind die tieferen Kurse von morgen quasi.
Die Normalkurse von morgen, haben wir gesagt. Wir haben eine ganze Reihe von Börsenregeln schon.
Ja, ja, wir haben das schon ganz schön viel angesprochen. Ja, ja. Wir können schon fast ein Buch schreiben,
ja, Eckart. Ja.
Aber das mit dem Du und Sie, das fällt uns noch schwer, glaube ich. Das,
ja, war ja erst ab 101.
Ach ja. Ach, Sie sind aber auch wieder genau jetzt. Na gut. Dann bleibe ich auch beim Sie jetzt. Genau, apropos, das ganze Thema Kaufen und Verkaufen ist natürlich auch sowas. Und da gibt es ja auch so einen ganz bekannten Spruch, hin und her macht Taschen leer. Der reimt sich auch noch. Das ist natürlich immer besonders schön dann, ne? Also ist eigentlich nicht besonders schön, was passiert, aber der Spruch klingt immer gut.
Ja, kann man sich gut merken. Stecken auch verschiedene Faktoren dahinter. Das eine fällt vielen Leuten sofort ein, die Handelskosten. Ja, also wenn man viel handelt, dann kostet es auch viel Geld, weil die Börsen natürlich Gebühren nehmen und die schmälern natürlich die Gewinne. Und wenn man das viel macht beim aktiven Händler, da kommt ordentlich was zusammen. Ja. Aber die Handelsgebühren sind es noch nicht mehr so sehr, die eigentlich dieses Hin und Her als Verluststrategie zu einer Verluststrategie machen. Es ist vor allen Dingen eben der Versuch, den Markt zu timen, wie es heißt. Das heißt, zu versuchen und vermeintlich zu wissen, wann es eben rauf und runter geht. Innerhalb von 2 Wochen, 3 Wochen nur. Um mit solchen kleinen Kursunterschieden dann eben.
Also, dass ich am Tiefpunkt kaufe oder um mal mit Rudi Völler, wir sind ja gerade im Fußball, da gab es ja auch mit dem Tiefpunkt und noch ein tieferer Tiefpunkt und den tiefsten Tiefpunkt eben zu treffen beim Kaufen.
das, beziehungsweise auch so kleine Unterschiede, wenn es dann wieder ein bisschen hoch geht, auszunutzen, dann wieder zu verkaufen und das Ganze dann wieder zu wiederholen. Das ist ja so hin und her. Also das ist so etwa das, was Daytrader tun. Bei den meisten geht das fürchterlich schief. Ja. Je kurzfristiger, desto schwieriger ist eben vor allen Dingen eine Kursprognose oder auch überhaupt nur zu wissen, was der Kurs machen wird.
Und genau zu dem Thema habe ich auch eine sehr lange Weisheit gefunden, die muss ich ja tatsächlich ablesen, weil die ist wirklich sehr lang. Nämlich, Bullenmärkte werden im Pessimismus geboren, wachsen im Skeptizismus, reifen im Optimismus und sterben in der Euphorie. Und das erinnert mich immer so ein bisschen an das, wenn wir über diese ja typischen Blasen sprechen, beispielsweise wie man es Anfang der 2000er ja auch hatte mit der Internetblase, die dann geplatzt ist, wo ja quasi der Taxifahrer vom Flughafen in Berlin zur Innenstadt einem dann Aktientipps gegeben hat. Und das sind ja immer die Zeitpunkte, wo man vielleicht so ein bisschen vorsichtig werden sollte und sagen würde, na, wenn es zu euphorisch wird in allen Bevölkerungsschichten, dann muss man vielleicht doch ein bisschen aufpassen jetzt.
Ja, das ist der berühmte Taxifahrer oder auch Bildzeitungsindikator. Ja, wenn es in der Bildzeitung steht, die Börsen haben Hochstände, müssen wir kaufen, reich werden, dann sollte man spätestens verkaufen, also dann antizyklisch denken. Klar, hier geht es also auch um Psychologie. Weniger die Psychologie des Einzelnen und der einzelnen Aktie als eben die Psychologie der Massen. Alle großen Kursbewegungen von den großen Finanzmarktblasen der Vergangenheit, also bis auch so zu kleineren Zyklen, werden natürlich begleitet von Stimmungen der Marktteilnehmer. Die Marktteilnehmer zeigen gewisse Haltungen gegenüber dem, was da an der Börse passiert. Ja, für eine vernünftige Anlagestrategie gilt natürlich wie immer genau das Gegenteil von dem, was der gesunde Menschenverstand nahelegen würde. Also wenn die Stimmung der Marktteilnehmer gut ist, wenn sie positiv ist, dann ist eigentlich die Markt von die Gefahr von Rückgängen am Markt oder Einbrüchen sogar höher, als wenn die Stimmung schlecht ist. Wenn die Stimmung schlecht ist und wenn die Welt einer guten Aktienentwicklung nicht traut, dann haben Marktteilnehmer vor allen Dingen immer noch Liquidität zurückgehalten. Sie sind eben nicht voll investiert. Bei der guten Stimmung und noch schlimmer dann in der Euphorie sind dann alle bis zum Anschlag im Markt. Und wenn dann irgendwas passiert dann mal diese hohen Kurse nach unten zucken, dann kann das dazu führen, dass auf einmal alle raus wollen und dann gibt es eben diese Lawineneffekte und das sind dann heftige Kurseinbrüche. Ja, ich würde sagen, die Euphorie ist die Mutter des Crashes, auch so eine Regel, die wir hier einfach mal aufstellen.
Ja, dann haue ich auch noch einen raus, passt auch irgendwie dazu. Kaufen, wenn die Kanonen donnern und verkaufen, wenn die Violinen spielen. Das ist auch sowas, was man ja immer mal wieder hört. Also insbesondere, wenn es ganz übel aussieht an den Märkten. Aber das hatten wir ja vorhin eigentlich schon so ein bisschen, ne?
Ja, kaufen, wenn die Kanonen donnern. Das hat auch so zwei Aussagen in sich. Also zum einen geht es um politische Börsen, die ja bekanntlich kurze Beine haben, also noch so ein Spruch.
Das ist heute ein Feuerwerk der Börsenweisheiten hier.
Anschließen kann, genau. Also da wird eine neue Regierung gewählt und die hat ein Wirtschaftsprogramm und dann heißt es, die und die Branche gewinnt oder verliert oder der ganze Aktienmarkt geht nach rauf oder runter. Wir haben jetzt gerade die Wahlen in Frankreich. Nicht so sehr die Aktienmärkte, die Anleihemärkte haben stark darauf reagiert. Wir haben die Wahl in Amerika im November. Auch da wird spekuliert, was wohl die Aktienmärkte draus machen. Und die normale Logik gerade bei Regierungswechseln ist so, dass das, was im Wahlkampf dann erzählt wird und den einen oder anderen beunruhigt, dass das nach der Wahl alles andere als umsetzbar ist und oft das Gegenteil passiert und die Kursbewegungen, die da vermeintlich die richtigen gewesen wären, sich gerade umkehren. Insofern, wenn es also solche politischen Zyklen gibt, dann sollte man darauf wenig geben. Es gibt natürlich politische oder geopolitische Ereignisse, die Märkte natürlich extrem treffen. Ich denke da natürlich an das Thema Krieg und Unterbrechung von Handelsrouten oder auch der Erdölversorgung. Ja, das sind alles Sachen, wo tatsächlich ja erstmal die Unsicherheit groß ist. Aber auch da gilt dann, nachdem diese Nachrichten bekannt sind und einschätzbar sind, sind sie in den Kursen enthalten. Und wenn man eben davon ausgeht, dass die Weltwirtschaft dann ein solches Ereignis, auch ein schwerwiegendes Ereignis, überlebt, dann bedeutet es auch, dass auch dann sich die Kurse erholen und dann sind eben die Käufe in den Zeiten, wo tatsächlich der Kanonendonner zu hören ist, dann sinnvoll. Die zweite Bedeutung ist eher so generell, dass man halt gegenläufig investieren soll. Das spielt auf diese Börsenzyklen an. Also es hat hier keinen Sinn, dann zu kaufen, wenn es nach oben geht, und dann zu verkaufen, wenn es nach unten geht, sondern Ziel des Investors, also wenn er schon den Markt timen will und nicht einfach durchinvestiert bleiben will, Ziel muss es ja sein, dass man antizyklisch investiert, und dann wird die negative Phase eben mit diesen Kanonen beschrieben. Und von den Violinen habe ich noch nie gehört, weder in dem Spruch noch an der Börse. Die haben sie sich ausgedacht, Dirk. Herr Husmann, wir sind ja noch im alten Regime.
Das war nicht schlecht, ja. Ja, ja, und bleiben wir mal bei den Freunden an der Börse. Da gibt es nämlich auch noch einen, den machen wir noch zum Abschluss. The trend is your friend. Das ist ja auch sowas, was man immer mal wieder hört. Also wenn es dann läuft, dann soll man auch dabei bleiben. Das ist ja schlussendlich das, was zusammenfasst, Gewinne laufen lassen, oder?
Ja, so ein bisschen das Pendant zum Never catch a falling knife. Es kann nach unten länger gehen, als man denkt, und deswegen nicht sofort zugreifen. Und auch der Trend nach oben kann länger anhalten, als man denkt. Deswegen diese Gewinne nicht zu früh zu realisieren. Aber es bleibt eben dabei, wer sich eben kurzfristig an die Börse ranwagt und solche Unterschiede in Kursbewegungen ausnutzen will, der muss sich wirklich extrem mit der Börse und dem Börsengeschehen beschäftigen. Und selbst das ist keine Garantie davon, dass er systematisch Geld verdient dabei. Deswegen bleiben wir als Vertreter von der traditionellen und eben auch seriösen Vermögensanlage dabei, eben diese Buy-and-Hold-Strategie, das heißt kaufen und durch diese Wellen an der Börse durchschauen, in der berechtigten Auffassung, dass wir eben auf 10 Jahre eine durchschnittliche Verzinsung an der Börse haben, bei den Aktien haben, die höher ist als bei allen anderen Anlageformen. Im Augenblick sind es 6%, die wir durchschnittlich rechnen. Das ist einfach die bessere Strategie für den privaten Anleger und am Ende auch die weniger nervenaufreibende.
Ja, und jetzt habe ich noch mal ein paar Begriffe rausgesucht, weil wir haben ja gesagt, wir gucken nicht nur auf die Regeln, sondern vielleicht auch noch auf ein paar spannende Begriffe. Und da habe ich einfach mal geschaut, was gibt's denn so für merkwürdige Begriffe? Und da sind mir ein paar über den Weg gelaufen, nämlich einmal, den fand ich ganz witzig, weil da kann man sich schon fast denken, um was es geht, den Fat Finger Error.
Ja, es ist ja schon jedem von uns wahrscheinlich mal passiert, so nach dem Motto, oi, das wollte ich jetzt gar nicht abschicken. Oder an den Falschen abschicken oder was auch immer. Blöd ist das dann vor allen Dingen, wenn sich das Ganze auf einen Kaufauftrag bezieht, wo man so ein oder zwei Nullen zu viel eingegeben hat. Dann ist natürlich schlecht. Normalerweise gibt es an der Börse dann auch kein Zurück mehr. Höchstens die Profis haben dann begrenzte Möglichkeiten, im Kontakt mit Gegenparteien dann auch Geschäfte rückgängig zu machen. Deswegen, da sollte man doppelt gucken, wann man eben auf Enter drückt.
Ja, deswegen ja häufig das Vier-Augen-Prinzip auch bei solchen Dingen eben, ne? Dass nochmal eine zweite Person draufschaut, ist das alles richtig, was da drin ist. Ja, und dann habe ich noch einen Begriff gefunden für genau die Leute, die viel zu lange an Verlusten festhalten, die bezeichnet man wohl als Bagholder, also die halten die Tasche viel zu lange fest mit ihren Wertpapieren. Fand ich auch einen witzigen Begriff, den ich ehrlich gesagt auch noch nicht gehört habe.
Habe ich auch noch nicht gehört.
Fand ich auch echt gut. Dann habe ich noch gefunden den Dead Cat Bounce, also die tote Katze, die nochmal sich aufbäumt sozusagen, also beschreibt sozusagen ein kurzes Aufbäumen im Abwärtstrend nochmal, so dass man denken könnte, er wäre schon durchbrochen, ist er aber nicht. Das fand ich auch spannend.
Ja, analog zu den Begriffen der sogenannten Bullen- oder Bärenfalle. Bullenentwicklung steht ja für steigende Kurse. Bärische Entwicklung ist die, wenn die Kurse sinken, und dann ist eben die entsprechende Falle, wenn der Kurs was antäuscht, was dann doch nicht weitergeht. Also wenn es erst nach oben geht und man denkt, man ist wieder im Bullenmarkt, aber das eben nur kurzfristig war, dann war man in der Bullenfalle.
Genau, das ist dann der Dead Cat Bounce. Und schlussendlich noch der Widow and Orphan Stock. Ich glaube, da gibt es auch eine deutsche Übersetzung für.
Ja, Witwen und Waisen, ne? Witwen und Waisen, genau. Papiere. Das sind die Anleihen. Also wenn man sich die Währungskatastrophen der letzten Jahrhunderte anschaut, dann können auch diese Witwen und Waisen bitter enttäuscht werden. Kann auch bei Anleihen schiefgehen.
Schlussendlich jetzt aber noch eine Frage. Was ist denn Ihre Lieblingsweisheit?
Also mir gefällt unsere spontane Regel von vorhin weiterhin sehr gut. Deswegen auch nochmal, schneller Reichtum an der Börse ist Glück, geduldiges Investieren ist Verstand. Ich finde, das könnte ein neuer Klassiker werden. Vielleicht noch ergänzt um den Satz, Vermögen ohne Aktien verschenkt Rendite.
Na, Sie werden ja noch zum richtigen Costolani, weil der hat ja ganz viele von diesen Sprüchen auch geprägt, die man so heute hört, ne?
Ja, allerdings, ohne das jetzt vertiefen zu wollen, in noch wesentlich fortgeschrittenerem Alter.
Ja, das stimmt allerdings. Ja, dann würde ich sagen, wir machen für heute mal einen Knopf an unsere Jubiläumsfolge oder um im Fußballjargon zu bleiben, wir pfeifen diese Halbzeit jetzt mal ab. Die 100 Folgen sind rum. Ich denke, wir haben noch ein paar Folgen vor uns. Wirtschaft wird nie langweilig. Wir haben es schon mehrfach betont. Es gibt immer irgendwas zu berichten. Es bleibt immer spannend an der Börse. Wirtschaft bleibt immer spannend und vor allem, sie bleibt auch immer psychologisch. Und das finde ich auch immer ganz spannend, dass man ja nicht nur über Zahlen spricht, sondern auch ganz viel einfach über Psychologie und über Psychologie an der Börse. Ja, und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch noch Fragen haben, die Sie beschäftigen oder vielleicht noch eine Börsenweisheit wissen, die wir hier nicht besprochen haben heute, wo Sie sagen, ha, die sollten Sie sich nochmal angucken, dann schicken Sie uns die trotzdem gerne noch, denn dann bauen wir die irgendwann später mal in eine der Folgen ein. Da können wir das vielleicht ja auch immer nochmal machen, dass wir solche Sachen immer wieder aufgreifen. Machen wir anscheinend eh. Und dann schicken Sie uns das Ganze gerne an podcast@dk.de oder folgen Sie uns auf den Social Media Kanälen. Da posten wir auch immer, wenn eine neue Folge online geht, zum Beispiel auf Instagram, und kommentieren Sie auch gerne darunter, was Sie noch interessieren würde. Das war's von uns für heute. Ich freue mich auf die nächsten 100 Folgen, Herr Carter. Ich hoffe, das schaffen wir. Schauen wir mal, wie lange wir das durchhalten können hier. Also die ersten 4 Jahre sind jetzt quasi fast rum. Das war's von uns für heute. Machen Sie es gut und bis bald. Tschüss.
Mikro trifft Makro ist ein Podcast der DK Bank. Weitere Informationen zur DK Bank finden Sie unter www.dk.de/dk-gruppe.